Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Landsleute, sicher haben Sie es schon über den allgemeinen Nachrichtendienst erfahren. Papst Johannes Paul II. Wird vom 12. bis zum 16. Juni dieses Jahres, also in der Woche nach Pfingsten, der Ortskirche Schweiz einen Seelsorgebesuch abstatten. Damit erfüllt sich, was schon 1981 vorgesehen, leider aber durch das Attentat auf dem Petersplatz verhindert worden war. Der nun angesagte Besuch des Heiligen Vaters hat in unserem Lande große Freude ausgelöst. Natürlich wird es kaum zu vermeiden sein, dass in der Schweiz, die nur zur Hälfte aus Katholiken besteht, dieser oder jener Aspekt des Papstbesuches kritisch in den Vordergrund tritt. Dies mindert aber die Freude der schweizerischen Gläubigen nicht. Obwohl noch nicht alle Einzelheiten der Reise des Papstes feststehen, haben bereits aus diesem freudigen Impuls heraus verschiedene Vorbereitungen eingesetzt. Zum Ersten wurde eine schweizerische Koordinationskommission ins Leben gerufen, die sich aufgrund einer Arbeitshypothese allgemeine Richtlinien zum organisatorischen und geistigen Ablauf des Besuches überlegt. Natürlich werden ihre Ideen erst wirksam in Erscheinung treten, wenn man mehr über den Besuch des Papstes weiß. Dann wird es darum gehen, die verschiedenen Umstände vorzusehen, unter denen der Papst mit den Gläubigen, eventuell mit den Vertretern anderer Kirchen, Behörden und Organisationen zusammentrifft. Es ist klar, dass alles gut geplant sein muss, dass, um nur weniges im Sinne eines Beispiels zu nennen, bei dem zu erwartenden großen Zustrom von Menschen besondere Maßnahmen zur Regelung des Autoverkehrs getroffen und auch gewisse Bauten ausgeführt werden müssen. Nicht zuletzt benötigen die Journalisten und Medienfachleute Arbeitsräume und elektronische Übermittlungsgeräte. All dies muss aber hinter der zweiten, in der Schweiz feststellbaren und wichtigen Vorbereitung auf den Papstbesuch zurückstehen. Ich meine die geistliche Vorbereitung. Sie hat soeben durch ein am 14. und 15. Januar in allen Gottesdiensten verlesenes Hirtenschreiben der schweizerischen Bischöfe zum Papstbesuch einen entscheidenden Impuls erhalten. Es ist mir, liebe Hörerinnen und Hörer, eine Freude, Ihnen einige wichtige Grundgedanken dieses Hirtenbriefes vorzustellen. Die Bischöfe betonen zunächst, dass der Papst uns als Bruder in Christus besucht. Daraus ergibt sich für uns alle die Aufgabe, ihm ebenfalls als Brüder zu begegnen und uns zu fragen, was er uns als Bruder und Mitchrist schenken möchte und was wir ihm als Brüder und Schwestern im Glauben unsererseits geben können. Von der Beantwortung dieser Frage wird abhängen, ob der Papstbesuch für die Kirche Schweiz und für den einzelnen Gläubigen Früchte tragen kann. Die Bischöfe umschreiben alsdann die Stellung, die der Papst in der Kirche innehat, und auch die Beziehungen, die unsere Ortskirche mit ihm verbinden. Wörtlich führen die Oberhirten aus. Als Bischof von Rom ist Papst Johannes Paul II. Der Erste unter allen Bischöfen des Erdkreises. Als Bischof von Rom hat er einen ganz besonderen Dienst an der Weltkirche. Wir betonen dies, weil immer noch manche Missverständnisse über die Rolle des Papstes bestehen. Der Papst ist nicht eine Art Monarch über eine zentral regierte Kirche. Er ist auch kein Überbischof, gegenüber dem die Bischöfe der einzelnen Ortskirchen nur eine Art ausführende Beamte wären. Der Grund für die besondere Aufgabe und den unersetzlichen Dienst des Papstes liegt anderswo. Seit ältester Zeit, seit die Apostel Petrus und Paulus Jerusalem verlassen haben, um nach Rom zu gehen, ist die römische Gemeinde die Ortskirche gewesen, die unter allen Kirchen eine besondere Vorrangstellung gehabt hat. Ignatius von Antiochien schreibt, sie führt den Vorsitz in der Liebe. Und Irenaeus von Lyon, mit ihr, der römischen Ortskirche, müssen alle Kirchen, das heißt alle Gläubigen von aller Welt, übereinstimmen. Was bedeutet dieser Vorrang? Fragen die Bischöfe. Hier ihre Antwort. Es genügt nicht, auf die Machtstellung des alten Rom hinzuweisen, auch nicht auf die Größe der römischen Gemeinde. Dieser Vorrang beruht nicht auf einer besonderen menschlichen Begabung oder Heiligkeit des jeweiligen Inhabers des römischen Bischofsstuhls, sondern allein auf dem Fundament der Apostel Petrus und Paulus, die dort gelebt und gelitten haben. Nach ältester Auffassung ist die Kirche Roms, gewissermaßen der Bezugspunkt und das Einheitszentrum aller Kirchen, weil in ihr in besonderer Weise die apostolische Überlieferung bewahrt ist. Bischöfe und Gläubige aus aller Welt pilgerten seit Jahrhunderten zu den Gräbern der Apostel, um dort Stärkung im Glauben zu empfangen und den Heiligen Vater zu sehen. Sie setzten damit auch ein Zeichen der Einheit mit den Gläubigen aus aller Welt und dem Bischof von Rom. In den regelmäßigen Ad Limina-Besuchen begegnen die Bischöfe dem Papst, um sicher zu sein, wie sich Paulus ausdrückt, dass sie nicht vergeblich laufen oder gelaufen sind. In diesem Jahr ist es, betonen die Bischöfe, umgekehrt. Sie schreiben, nicht wir pilgern zum Zentrum der Einheit, sondern der Bischof von Rom besucht die Kirche der Schweiz. Der Papst bringt uns etwas von seinem besonderen Charisma, von seinen Gaben und Aufgaben mit. Die besonderen Gaben, die das Dienstamt des Bischofs von Rom kennzeichnen, sind nach dem Hirtenschreiben vor allem drei. Der Dienst der Einheit, das Zeugnis des Glaubens, die Stärkung und Ermutigung der Gläubigen. Zum Dienst der Einheit schreiben die Bischöfe, die Kirche in der Schweiz ist im weiten Rund der Weltkirche eine vergleichsweise kleine Kirche. Die Kirche in der Schweiz ist im weiten Rund der Weltkirche eine vergleichsweise kleine Kirche. Vielleicht sind wir gerade deshalb immer wieder in Gefahr, unsere Kirche, unsere Sorgen und Anliegen zu sehr in den Mittelpunkt zu stellen. Wir neigen dazu, uns auf uns selber zu konzentrieren und um uns selber zu kreisen. In dieser Situation kommt der Papst zu uns als ein Zeichen und Zeuge der Weite der Kirche. Die Nöte und Freuden, die großen Neuaufbrüche und die schweren Krisen aller Kirchen kennt, erlebt und trägt er in besonderem Maße. Sein Besuch der Kirche in der Schweiz ist für uns eine Einladung, Geist und Herz weit zu öffnen für die Anliegen der Weltkirche. Indem wir den Papst empfangen, erneuern wir unsere Verbundenheit mit den vielen Ortskirchen. Als Zeuge der Einheit kommt der Papst in ein Land, in dem die Glaubensspaltung besonders schmerzlich spürbar ist. Johannes Paul II. Ist sich dieser Last der Vergangenheit durchaus bewusst. Auf keiner seiner Reisen hat er es unterlassen, durch eindringliche Gesten und in klaren Worten den Weg der Einheit zu predigen. Er hat jedoch nie verheimlicht, dass noch große Hindernisse auf diesem Wege liegen. Der Hirtenbrief erwähnt dann das Zeugnis des Glaubens, das der Papst uns durch seinen Besuch ablegt. Die Kirche habe kein anderes Fundament als Christus, kein anderes Haupt als ihn, sie sei auf keinen anderen Felsen gebaut als auf ihn. Der Papst ist ein Zeuge des Glaubens. Wir haben, sagen die Bischöfe, in den letzten Jahren viel miteinander gesprochen, haben über die Strukturen der Kirche nachgedacht und Pastoralpläne entworfen. Und doch breiten sich bei vielen Mutlosigkeit und Resignation aus. Nur aus einer neuen, tiefen Begegnung mit Jesus Christus kann unserer Kirche neues Leben erwachsen. Der Nachfolger des Petrus kommt zu uns, uns einzuladen. Öffnet die Türen dem Erlöser. Der Papst will uns einladen, unseren Glauben zu erneuern. Er will uns daran erinnern, dass neue Freude am Glauben nicht ohne Bereitschaft zu Opfer und Verzicht möglich ist. Abschließend erläutern die Bischöfe die Ermutigung, die der Papst uns bringen wird, mit folgenden Worten. Dem Bischof von Rom ist es aufgetragen, seine Brüder zu stärken. Solche Ermutigung möchte Papst Johannes Paul II. Den Ortskirchen bringen, die er besucht. Wir wissen, dass manche unter euch befürchten, die Kirche könne wieder enger werden, der Aufbruch des Konzils würde gebremst oder gar gestoppt werden. In dieser Hinsicht wird von einigen mit Kritik am Papst nicht gespart. Wir möchten daher gerade die Besorgten unter euch einladen, nicht bei Ängsten und Befürchtungen stehen zu bleiben. Die Hoffnung war noch selten so bedroht wie in unseren Tagen. Alle Keime der Hoffnung zu stärken, ist der Wunsch des Papstes. Hoffnung wächst, wenn Christen einander wirklich begegnen. Ich wage zu hoffen, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in diesen Worten unserer Bischöfe etwas von jenem Geiste verspüren, aus dem heraus die schweizerischen Oberhirten und die Gläubigen in der Schweiz den Papst zu sehen wünschen. Wenn auch der Papstbesuch, liebe Hörerinnen und Hörer, für die Kirche Schweiz sicher das größte Ereignis dieses Jahres, ja ein Ereignis von geschichtlicher Bedeutung ist, so gibt es doch in unserer Kirche mannigfache weitere Entwicklungen, die eine Erwähnung verdienen. Ich nenne etwa die recht umfangreiche Tourismusseelsorge. In dieser Winterzeit verbringen viele Freunde der Schweiz ihre Skiferien in unseren schön verschneiten Bergen und Kurorten. Die Seelsorge für die vielen fremden Gäste bringt den Verantwortlichen manche Aufgaben. Bischofsvikar Edmund Lehner aus Sitten hat sich in freundlicher Weise bereit erklärt, uns diese Seelsorge aus seiner eigenen Erfahrung heraus zu beleuchten. Herr Lehner war 14 Jahre Pfarrer im berühmten Matterhorndorf Zermatt. Zurzeit ist er als engster Mitarbeiter des Bischofs auch für die Tourismusseelsorge im ganzen Bistum Sitten zuständig. Herr Bischofsvikar, wie sind Sie dem Tourismus als ehemaliger Pfarrer von Zermatt begegnet?
Ja, also zunächst einmal die Touristenseelsorge nimmt in der Diözese Sitten einen sehr großen Platz ein. Während der Sommer- und Wintersaison und an den Weekends wohnen im Kanton Wallis nahezu eine 500.000 Menschen. Das sind doppelt so viel, wie das Wallis Einwohner zählt. Bald jedes Bergdorf beherbergt heute Gäste. Rund 40% dieser Gäste sind katholisch. Der Seelsorger am Touristenort merkt das, wenn am Sonntag die Kirche übervoll wird oder auch wenn es während der Saison zusätzliche Gottesdienste braucht. Vielleicht nirgendwo so sehr wie in der Kirche sind sich Gäste und Einwohner nahe. Sie rufen den gleichen Vater an, wenn auch in verschiedener Sprache. Gemeinschaft wird so erfahrbar, Kirche wird lebendig, das Erlebnis in der Natur führt zur Begegnung mit dem Schöpfer. Menschliches Leid bekommt in Christus Sinn und strahlt über in Freude.
Da kommt also in einer Stunde und an einem Orte echte Weltkirche zustande. Gibt es aber für den Seelsorger auch Aufgaben außerhalb der Kirche?
Ja, gewiss. Da ist einmal das große Problem, die große Aufgabe an den Angestellten der Restaurants, der Hotels und der Ferienhäuser. An einem größeren Kurort kann das mitunter noch einmal die Zahl der Einwohner erreichen. Diese Leute kommen aus allen europäischen Ländern und sie haben für ein paar Monate ihre Familie verlassen. Meistens sind es noch junge Leute aus Spanien, aus Portugal, aus Jugoslawien, aus Italien, aber auch aus den anderen Ländern, Deutschland, England und so weiter. Aus all diesen Ländern finden wir in den verschiedensten Berufen während der Saison Leute in unserer Gemeinschaft und in unserem Dorf. Es ist klar, dass solches Herausreißen von Leuten und Hineinstellen in ein neues Land und in eine neue Umgebung und in eine neue Arbeit, dass das große Probleme mit sich bringt. Und dass diese Leute nicht alle mit ihren Problemen allein fertig werden können. Hier hat der Seelsorger eine zusätzliche Aufgabe. Da kann er echt Menschen dienen und helfen, dass sie trotz der Schwierigkeiten sich zurechtfinden und so auch entsprechend mit größerer innerer Bereitschaft und Freude ihren Dienst an den Mitmenschen, vor allem an den Gästen, vollführen können.
Die Angestellten sind natürlich meistens Saisonierarbeiter. So ist es begreiflich, dass daraus viele Schwierigkeiten erwachsen. Aber begegnet denn der Seelsorger dem Gast auch außerhalb der Kirche?
Unter den vielen Menschen, die an einem Kurort sind, ist es natürlich unmöglich, mit allen in Kontakt zu kommen. Aber doch gibt es einzelne Menschen, denen man begegnet bei irgendeinem Anlass, auf dem Skilift oder in einer Alphütte, und mit denen man so befreundet wird, dass man sie nie mehr vergisst. Sie kehren zurück in einem anderen Jahr, Sie besuchen einen auf dem Pfarrhaus, Sie schreiben einem Briefe, es entsteht echte Freundschaft und aus dieser Freundschaft heraus wachsen auch oft tiefe Gespräche.
Im Wallis wird der Seelsorger jeweils bei Unglücken um seinen Beistand gebeten. Haben Sie in Zermatt auch mit den Verunfallten des Matterhorns zu tun gehabt?
Ja, sogar sehr viel und es war immer eine traurige Geschichte mit diesen Verunfallten. Wenn ich an die 14 Jahre zurückdenke, wo ich Pfarrer war in Zermatt, sind so durchschnittlich jedes Jahr 10 am Matterhorn tödlich verunglückt. Es galt dann, diesen Verunfallten den geistlichen Beistand zu geben, wenn sie zurück in die Totenkapelle kamen. Man hat mit den Arbeitern, die sie brachten, wie es üblich ist im Wallis, das Gebet zur Verehrung der heiligen 5 Wunden gebetet. Schonend benachrichtigte man die Verwandten und wenn sie in Zermatt ankamen, stand man ihnen in der schweren Stunde der Trauer bei. Ich erinnere mich hier vor allem an einen Menschen, mit dem ich 3 Jahre lang studiert habe. Untrainiert kam er nach Zermatt. Im Glauben, die notwendige Kondition zu erreichen, nahm er den 6-stündigen Marsch bis zur Hütte unter die Füße. Am anderen Morgen blieben bereits 2 seiner Kollegen in der Hütte zurück, sie waren zu müde. So ging es zu dritt hinauf bis zur Solvay-Hütte auf 4000 Meter. Wieder blieb einer zurück. Er selber wollte unbedingt bis auf den Gipfel und überredete auch seine Kollegen. Sie erreichten den Gipfel, doch auf dem mühsamen Abstieg, kurz unter den fixen Seilen, ereilte sie der Tod.
Ich danke Ihnen für diesen Einblick in eine vielfältige und anspruchsvolle Seelsorgetätigkeit. Tourismus, der die Menschen einander nahe bringt, ist, wie Ihre Ausführungen zeigen, auch ein Weg zur Verwirklichung des Volkes Gottes auf Erden. Verehrte Hörerinnen und Hörer, eine Reihe von Kurznachrichten aus der Kirche Schweiz hören. Es ist Tradition, dass die schweizerischen Bischöfe zur Weihnachtszeit und zum Jahresbeginn ihre guten Wünsche in einer öffentlichen Botschaft aussprechen. Bischof Heinrich Schweri von Sitten, Präsident der Schweizerischen Bischofskonferenz, formulierte seine Wünsche wie folgt. Jeder Christ gehe in sich, erforsche sein Inneres und beginne ganz konkret, den Weg zu Gott und zu den Menschen zu gehen. Versöhnung ist ein anderes Wort für Frieden. Wir brauchen diesen Begriff zwar eher für die Beziehungen zwischen den einzelnen Staaten. Die Bedingungen sind jedoch grundsätzlich die gleichen. Sie entstehen und keimen zuerst im Innern eines jeden Menschen. Johannes Paul II. Widmet dieser Wahrheit seine Friedensbotschaft 1984, wenn er sagt, der Friede entspringt einem neuen Herzen. Ich wünsche, dass alle die Gelegenheiten wahrnehmen, die sich uns 1984 bieten, um ganz konkret zu arbeiten. Für den Frieden und gegen die Gewalt, gegen Erpressung, gegen den Rüstungswettlauf zwischen den Staaten, gegen die egoistische Gewissenlosigkeit einzelner und ganzer Völkerschaften. Was wir brauchen, sind weniger Worte, aber mehr Taten. Dem, liebe Hörerinnen und Hörer, ist nichts beizufügen. In der Kirche Schweiz waren zu Jahresbeginn eine Reihe wichtiger Ernennungen zu verzeichnen. Zunächst wählte die deutschschweizerische Ordinarienkonferenz den Abt von Einsiedeln, Georg Holzherr, zu ihrem neuen Präsidenten. Er tritt die Nachfolge von Bischof Johannes von Drach aus Chur an. Bischof Pierre Mami von Lausanne, Genf und Freiburg wurde neuer Präsident der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in der Schweiz. Dieser Arbeitsgemeinschaft gehören unter anderem der Evangelische Kirchenbund, die Katholische Bischofskonferenz, die Christkatholische Kirche und weitere evangelische Kirchen an. Es ist zu hoffen, dass gerade in diesem Zwingli-Jahr gute ökumenische Arbeit zustande kommt. Eine wichtige Ernennung meldet auch die Katholische Universität Freiburg. Dr. Romuald Burkhardt aus dem Zugerischen Bar ist neuer Vorsitzender des Freiburger Hochschulrates geworden. Dieser Rat verwaltet unter anderem die Beiträge der schweizerischen und liechtensteinischen Katholiken an ihre Universität. Die deutschschweizerische Ordinarienkonferenz nahm Kenntnis von den Strukturplänen der schweizerischen elektronischen Medien. Diese Pläne sehen eine leichte Zunahme. Geben das Radio, das Fernsehen und die Presse den Kirchen oft Grund zur Besorgnis? So sind diese Informationsträger andererseits auch für die Übermittlung der Botschaft des Evangeliums in der modernen Welt unerlässlich. Darüber hinaus erhebt die Kirche zu Recht Anspruch darauf, im Verhältnis ihrer gesellschaftlichen Bedeutung in den Medien vertreten zu sein. Wir können feststellen, dass die Leitung der Kirche Schweiz den medienpolitischen Anliegen volle Aufmerksamkeit schenkt. Ich freue mich aus dieser Sicht besonders, dass sich der neue Präsident der Schweizerischen Bischofskonferenz, Bischof Heinrich Schweri von Sitten, trotz vielfältiger Beanspruchung bereit erklärt hat, heute über Schweizer Radio International zu uns zu sprechen. Hier seine Grußadresse.
Liebe Radiohörer, liebe Landsleute im Ausland, am Anfang des Jahres 1983 hatte ich bereits die Gelegenheit, über diese Radiowellen zu den Schweizern im Ausland französischer Zunge zu sprechen. Es freut mich darum besonders, dass ich mich heute auch in deutscher Sprache an meine Landsleute wenden darf. Mein erstes Wort soll ein Gruß sein und ein Wunsch. Ich will dabei ausgehen von meinem Wahlspruch, den ich vor 6 Jahren als neuer Bischof gewählt habe: Der Geist Gottes, unsere Freude und unsere Hoffnung. Der Geist Gottes, er ist in unserem Leben als Christen unsichtbare Wirklichkeit. Er ist Grund unserer Freude. Er kann nur dann in uns und durch uns wirken, wenn wir bereit sind, auf ihn zu hören, auf ihn hinzugehen, ihn aufzunehmen. Das kann, ja, das ist ja meistens so, dass er nicht direkt zu uns spricht, sondern über unsere Mitmenschen, über Dinge oder Ereignisse aus unserer Umwelt. Manchmal mögen das auch Stimmen sein, die wir überhören, weil sie zu oft an unser Ohr gedrungen sind. Damit verbunden ist der zweite Punkt, die Freude. Ich bin überzeugt, dass sie wirklich existiert, auch in unserer Welt, auch in der Welt des Elends, der Armut, auch in der Welt der Reichen und Übersättigten, welche kaum noch wahre Freude haben können. Sie existiert, aber wir sehen sie vielleicht zu wenig, wir zeigen sie nicht mehr genug. Gerade wir Christen sollten wieder mehr diese christliche Freude ausstrahlen auf unsere Welt, vor allem jetzt, wo wir die Zeit der Auferstehung unseres Herrn feiern. Aus dieser gelebten christlichen Freude heraus entsteht und verfestigt sich schließlich die Hoffnung, welche ich die Sicherheit für und aus dem Unsichtbaren nennen möchte. Diese Hoffnung begleite uns durch unser Leben und unser Arbeiten. Dieses Letztere, das Leben und Arbeiten hier bei uns und besonders auf der Kirche in der Schweiz, wird sie sicher besonders interessieren. Seit Anfang des Jahres wurde mir das Amt des Präsidenten der Schweizer Bischofskonferenz übertragen. Mehr Arbeit, mehr Sorgen, sicher. Aber durch die Mitarbeit in der Bischofskonferenz in den letzten 5 Jahren, durch die gute Zusammenarbeit und die Kollegialität können diese Sorgen getragen werden. Es geht sicher in erster Linie darum, die angefangenen Arbeiten weiterzuführen. Ich denke da beispielsweise an die vielfältigen Gespräche und Kontakte mit den Christen anderer Kirchen. So treffen sich die Mitglieder der Bischofskonferenz regelmäßig mit dem Vorstand der evangelisch-reformierten Kirche der Schweiz. Daneben aber ist es wichtig, dass die Anliegen der Ökumene auch von den Priestern und allen Laien, ja von allen Menschen guten Willens aufgenommen und in rechter Weise besprochen und verwirklicht werden. In dieser Beziehung spielen sicher die Ehepaare, welche in gemischten Ehen leben, eine besondere Rolle. Ein sichtbares Zeichen der gegenseitigen Beziehungen und der Zusammenarbeit der evangelisch-reformierten, der christkatholischen und römisch-katholischen Kirchen in der Schweiz war die Übergabe eines gemeinsamen Memorandums an den Bundespräsidenten am 1. Februar 1983. Das Memorandum der drei Landeskirchen hat die öffentliche Entwicklungshilfe zum Thema, also einen Akt der internationalen Solidarität. Die öffentliche Entwicklungshilfe soll ohne Abstriche erhöht und verbessert werden. Eine besonders aktuelle Frage ist die Durchführung des Heiligen Jahres, das von Papst Johannes Paul II. Verkündet und am 25. März in Rom eröffnet wurde. Auch in den Schweizer Diözesen hat das Heilige Jahr begonnen. Die einzelnen Bistümer haben ihre Programme für die Durchführung veröffentlicht. Die Schweizer Bischöfe hoffen mit dem Papst, dass eine Erneuerung des Glaubenslebens und eine Vertiefung des Geheimnisses unserer Erlösung die Folge aller Anstrengungen sein werden. Muss ich Sie noch einmal darauf hinweisen, dass der Heilige Vater 1984 unser Land besuchen wird. Wir freuen uns auf seinen Pastoralbesuch. Mit vereinten Kräften machen wir uns ans Werk, dieses große Ereignis für unser Land vorzubereiten. Wir wünschen, dass dabei das Hauptgewicht auf die geistige Vorbereitung gelegt werde. Wir würden der Kirche in der Schweiz und als Bischof von Sitten muss ich es sagen, dem Bistum Sitten nicht gerecht werden, wenn ich nicht ganz kurz auch auf die Ausstrahlung unserer Kirche auf die Länder der Dritten Welt zu sprechen käme. Eine große Zahl von Missionaren, es sind allein für das Bistum Sitten etwa 300 Priester, Ordensbrüder und Ordensschwestern, verkünden den Glauben in fernen Ländern. Auch sie gehören zu den Auslandschweizern. Sie möchte ich besonders grüßen und ihnen für ihre Arbeit aufrichtig danken. Leider stagniert ihre Zahl, junge Menschen können sich nur mehr vereinzelt entschließen, dieser Berufung zu folgen. Aber der Gedanke der Mission wird wachgehalten in den verschiedenen Missionsgruppen, welche in fast allen Pfarreien oder Regionen existieren und arbeiten. Durch ihre Arbeit wird uns mehr und mehr bewusst, dass Mission nicht nur geben ist, sondern auch empfangen. Unser Teilen ist ein zweifaches. Wir können den Ländern der Dritten Welt viel geben, sicher. Aber wenn wir offen sind, können wir auch sehr viel von diesen Menschen empfangen. Es sind Werte, die wir als Menschen und Christen freudig annehmen sollten. Sie helfen uns sicher zu einem besseren Verständnis einer anderen Mentalität, einer anderen Kultur, einer anderen Einstellung. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können ja diese Erfahrung schon heute in ihrem täglichen Leben machen. Wenn ich zum Abschluss meinen Wunsch wiederholen darf, sehr wichtig in allen unseren Tätigkeiten ist, dass wir dem anderen zuhören und uns ernsthaft darum bemühen, auf seine Eigenart und seine Vorstellungen einzutreten. Dann werden wir sicher, ob in der Heimat oder irgendwo in einem anderen Land, das uns zur neuen Heimat geworden ist, die Freude finden, die unser Leben durchdringt und uns hilft, auch andere Menschen glücklich und froh zu machen.
Ich darf Bischof Heinrich Schwery für seine Hirtenworte, für sein Zeugnis und für seine guten Wünsche danken. Wir kämen wirklich weiter in dieser Welt, wenn wir seiner Mahnung folgend einander besser zuhören würden. Bischof Heinrich hat einige der wichtigsten Aufgaben genannt, die sich der Kirche Schweiz heute stellen. Mögen sie erfolgreich bewältigt werden können. Die Eröffnung des Heiligen Jahres der Erlösung haben die schweizerischen Bischöfe in ihren Diözesen besonders feierlich gestaltet. Bischof Heinrich tat dies mit einer Eucharistiefeier im Wallfahrtsort Longeborn bei Sitten und an der Chrisammesse in seiner Kathedrale. Die Bischöfe Otto Wüst von Basel und Ottmar Mäder von St. Gallen eröffneten das Heilige Jahr anlässlich des Osterhochamtes in ihren Bischofskirchen. Aus Anlass des Gedenkjahres der Erlösung sind in der Schweiz auch zahlreiche Jubiläumskirchen bezeichnet worden. Neben den Kathedralen sind dies viele Wallfahrtskirchen, etwa Maria Stein, Heiligkreuz im Entlebuch, Maria Einsiedeln, die Wallfahrtskirche Glies im Oberwallis und andere. Bischof Mami von Lausanne, Genf und Freiburg hielt bei der Eröffnungsfeier zum Heiligen Jahr eine eindrückliche Predigt zum Thema Versöhnung. Er rief darin zur Versöhnung im Staat, in der Familie und im ökumenischen Bereich, aber auch zum Gebet für den Frieden auf. Förderung des Friedens im eigenen Lande Schweiz und in der Welt ist auch die Hauptaufgabe der Schweizerischen Nationalkommission Justitia et Pax, das heißt der Kommission für Gerechtigkeit und Frieden. Sie besteht als beratendes Organ der Bischofskonferenz seit 1973. Die Kommission zählt 21 Mitglieder, in der Mehrheit Laien. Soeben ist der von Kommissionssekretär Dr. Pius Hafner verfasste Jahresbericht 1982 erschienen. 7 Arbeitsgruppen von Justitia et Pax behandelten im vergangenen Jahre die Sachbereiche Entwicklungszusammenarbeit, Finanzplatz Schweiz und Dritte Welt, Friedenspolitik, Menschenrechte, Kirche und Energie, Arbeitsplatzsicherung und Mitbestimmung, Freizeit und Arbeit. Die Gruppe für Freizeit und Arbeit ist im Berichtsjahr gegründet worden. Eine Publikationsreihe der Kommission sorgt im Übrigen dafür, dass die in den Gruppen erarbeiteten Grundsätze und Erkenntnisse einer breiten Öffentlichkeit bekannt werden. Die Kommission Justitia et Pax schlägt ferner nicht davor zurück, zu aktuellen Problemen durch Verlautbarungen Stellung zu nehmen. Im Jahr 1982 betrafen die wichtigsten Presseerklärungen die Osterfriedensmärsche, das Amnestiebegehren kirchlicher Jugendverbände, sogar die Futtermittelinitiative und die leider geplanten Kürzungen der Schweizerischen Entwicklungshilfe. Die von Madame André Bella aus Delemont präsidierte Kommission Justitia et Pax ist, das Gesagte macht dies einsichtig, in den letzten Jahren zu einem wichtigen Vertreter katholischen Denkens in der Schweiz geworden. Betrachten wir nun noch einige Kurznachrichten. Das am ersten Adventssonntag in der Schweiz zugunsten der Katholischen Universität Freiburg im Üechtland aufgenommene Opfer hat die Summe von 1.155.274 Franken erbracht. Das sind gut 22.400 Franken mehr als im Jahre 1981. Besonders bemerkenswert ist das Ergebnis im Bistum Lausanne, Genf und Freiburg, das im Vergleich zum Vorjahr um 33% stieg. An der Universität Freiburg, die mehr als 4.400 Studierende zählt, sind in letzter Zeit unter anderem neue Lehrstühle für Sozialarbeit, Journalismus und Kommunikationswissenschaft errichtet worden. Es hat auch gerade ein Wechsel im Rektorat stattgefunden. Mit dem abtretenden Rektor, dem Walliser Professor Dr. Bernhard Schnieder, darf man der Auffassung sein, dass es auch an der Universität Freiburg, ich zitiere, darum gehen wird, weder den Boden unter den Füßen noch die Sterne aus dem Auge zu verlieren. In Arlesheim, dem ehemaligen Sitz des Basler Domkapitels, wurde Altbischof Anton Hengi von Basel offiziell verabschiedet. Im Namen der 10 das Bistum bildenden Kantone würdigte Regierungsrat Alfred Rütteli das Wirken von Bischof Anton. Die katholischen Stimmberechtigten des Kantons Zürich werden am 19. Juni dieses Jahres die Synode wählen, für deren Einführung sie sich mit der Annahme der Kirchenordnung im November letzten Jahres entschieden haben. Als Organ der römisch-katholischen Körperschaft wird sich die Zürcher Synode mit den kirchlichen Dienststellen, mit der überpfarrlichen Seelsorge, mit kirchlicher Verwaltung, Finanzausgleich und dem Gesamtkirchlichen befassen. Bischof Heinrich Schwery vom Sitten betont nach seiner ersten Pastoralreise in alle Pfarreien seines Bistums, dass der Verweltlichung auf allen Ebenen entgegengetreten werden muss. In diesem Sinne kommt der Verkündigung eine besondere Bedeutung zu. Nicht zuletzt gilt dies auch für den Religionsunterricht, die Katechese der Erwachsenen und die Jugendarbeit. Am 22. April ist in Bad Schönbrunn bei Zug das Treffen der publizistischen Kommissionen der Europäischen Bischofskonferenzen zu Ende gegangen. An ihr haben namhafte Persönlichkeiten aus allen Teilen Europas über eine europäische pastorale Informations- und Kommunikationsordnung und über die Chancen und Bedingungen der Medienverkündigung nachgedacht, sowie direkte pastorale Empfehlungen ausgearbeitet. Zweifellos wird diese Tagung große Auswirkungen auf die bereits eingangs erwähnte kirchliche Medienarbeit haben. Was sagen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zur Jahresparole der schweizerischen katholischen Jugendbewegungen Blauring und Jungwacht? Sie lautet: Selbermachen ist Wunder. Das Selbermachen ist ein Zeichen wider die Resignation in einer perfekten und konsumorientierten Welt. So schlecht ist diese Lösung nicht, oder? Ich darf mich nun, liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland, liebe Landsleute, für heute von Ihnen verabschieden. In der Sprache meiner Walliser Heimat sage ich Ihnen: Vierter, lieb Gott, wir kehren einst anders mal wieder. Danke.